Genau, und das war dann wirklich so, dass, glaube ich, fast wöchentlich irgendjemand meinte, wir wollen ein Buch von dir, eine Wutschrift, du, also do the angry black woman. Und ich dachte so, ey Leute, ich habe halt sowas von keine Lust darauf. Und dann wurde es auch so ein bisschen ein trotziges Ding. Und dass ich dann wirklich meinte, wenn dann ein Roman. Meine Lesung inzwischen konsequent damit beginne zu sagen, wir sprechen heute über deutsche Gegenwartsliteratur. Und ich mich halt so hart weigere, so in diese Schublade geschoben zu werden, von wegen postmigrantischem irgendwas. Ich denke, nein, es ist eine deutsche Geschichte. Sie spielt halt in Kamerun, aber es ist eine deutsche Geschichte.
Was sagen wollte, diese Schulmaterialien, das ist ja auch was, was mich dann in Togo total erstaunt hat, aber was natürlich total auf der Hand liegt, ist, dass auch diese Materialien ja absurd eurozentristisch sind, weil die in Europa hergestellt werden. Also ne, sozusagen, dass Menschen in Togo lernen, die Geschichte Afrikas hat mit dem ersten Weißen begonnen, der sozusagen den togolesischen Boden betreten hat. Und das, ich glaube, das ist vielleicht auch eine Gleichzeitigkeit, der man Rechnung tragen muss, dass es ja immer ein Gespräch braucht.
Vielseitig, der Literaturpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig. Ich bin Michelle Schleimer und heute spreche ich mit den Autorinnen Lena Albrecht und Miriam Mahn über ihre Werke, aber auch über Kindheitsträume, Mutterschaft und Kolonialismus. Ich stelle euch ihre Bücher kurz vor. In Issa von Miriam Mahn begleiten wir die gleichnamige Protagonistin Issa, schwanger und auf der Reise zu ihrem Herkunftsland Kamerun. Issas Geschichte ist verwoben mit den Schicksalen von vier weiteren Frauen. Erzählt wird von Mutterschaft, deutschem Kolonialismus, Rassismus, Schmerz und Zusammenhalt. In Weiße Flecken von Lena Albrecht nähern wir uns ebenfalls dem Kolonialismus aus verschiedenen Perspektiven. Wir folgen der Hauptfigur auf einer Forschungsreise nach Togo und bei der Ergründung ihrer eigenen Familiengeschichte. Es folgt eine Auseinandersetzung mit deutschem Kolonialismus, Geschichtsbewusstsein und Gedächtnis. Würde ich sagen, herzlich willkommen, Miriam und Lene. Schön, dass ihr beide heute da seid.
Danke für die Einladung,
ja, Michelle. Ja, freut mich.
Von wo aus seid ihr heute beide zugeschaltet?
Ich sitze in Berlin in meinem Wohnzimmer in Kreuzberg und genau, bin ganz freudig aufgeregt, mit euch zu sprechen.
Ich sitze in Frankfurt, auch in meinem Wohnzimmer und genau. Jetzt mit einer dicken Fliege, die hier reingeflogen ist.
Ja, ich komme ja auch aus Frankfurt und ich habe mich bei allen Frankfurt-Erwähnungen in Issa sehr gefreut.
Ja. 069, genau.
Ich würde anfangen direkt mit Biografie, also so ein bisschen, wer seid ihr? Genau. Und dafür fange ich immer gerne an mit so einem kleinen Spiel. Ich habe euch gefragt, ob ihr eine Münze da habt. Und ich bitte euch, mir kurz mal zu sagen, welche Jahreszahl auf der Münze steht.
Also bei mir steht 2002. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass da überhaupt eine Zahl draufsteht, aber 2002.
Genau. Ich musste jetzt auch wirklich suchen und bei mir steht tatsächlich auch 2002 unterm Adler auf der 1-Euro-Münze.
Ja. was ist jetzt auch ein bisschen her, aber vielleicht könnt ihr mir eine Anekdote aus dem Jahr 2002 erzählen, die was mit eurem Schreiben zu tun hat. Oder so, wo wart ihr? Wie hat euch das Schreiben beschäftigt? Wie alt wart ihr vielleicht zuerst?
Ja, 2002 war ich 13. Je nachdem wann 2002 war ich 12 oder 13. Boah, womit habe ich mich damals beschäftigt? Ich glaube, spannenderweise war da Deutschlernen auch ganz viel mein Thema. Da war ich, glaube ich, ein Jahr ungefähr Deutsche, sozusagen. Ja.
Erinnerst du dich
aber sonst
irgendwie ans Lesen? Hast du gelesen zu der Zeit? Vielleicht in der anderen? Du bist aus Kamerun nach Deutschland gekommen zu dem Zeitpunkt.
Genau, ich bin aus Kamerun nach Deutschland gekommen. Ich war davor schon in Deutschland, aber ich weiß, dass ich so mit 12 war es eine große Sache, weil ich da offiziell adoptiert wurde und damit Papiere und alles hatte. ob das jetzt 2002, 2003 oder 2001 ist, kann ich leider nicht sagen. Zum Lesen, das war ja gerade ganz der Anfang des Harry Potter Hypes. Und ich weiß, dass Harry Potter mich deswegen so hart geprägt hat, weil ich das erste Buch zu meinem 11. Geburtstag geschenkt gekriegt habe von meiner Omi. Und in all dem Schrecklichen, was gerade da zu der Zeit war, also schrecklich für mich im Sinne von, wo bin ich, wer bin ich und fremdes Land, alles ist kalt und alles ist komisch, hat mich das extrem geprägt. Also ich bin so ein Harry Potter-Nerd, weil ich wirklich da gesessen habe, in den Sommerferien auf diesen Brief gewartet habe und irgendwie gleichzeitig zu wissen, dieser Brief wird nicht kommen und gleichzeitig aber zu denken, er wird auf jeden Fall kommen und das irgendwie so wertfrei nebeneinander zu haben, was irgendwie fast nur in so Preteen-Gehirn echt möglich ist, glaube ich, so realitätsfremd und gleichzeitig in der Realität zu sein. Ja, das wäre, glaube ich, so, wenn ich jetzt an so eine 12-jährige Miriam denke.
So eine Magie von Büchern, ne? Dass man so ein Eskapismus vielleicht auch oder so ein Wohlfühlen, wenn jetzt
wirklich total. Das war zu der Zeit wirklich alles, was ich gelesen habe. Ich habe da auch die unendliche Geschichte gelesen. Ja, doch, alles war so. Es waren ja einfach auch ganz tolle Geschichten, wie sie geschrieben waren. Also die unendliche Geschichte, da liest du ja, wie jemand liest und dabei in so eine Welt reinkommt und so. Ja.
Genau, ich würde dich ganz kurz noch mit deiner Biografie, also du bist in Kamerun geboren und in einem kleinen Dorf in Hunsrück aufgewachsen und dann nach Frankfurt gegangen für das Studium. Dort geblieben, du bist seit 2021 Stadtverordnete in Frankfurt am Main und allgemein Politikerin, Aktivistin und Autorin. Genau, und ich habe dich vorhin auch schon gefragt, wie du überhaupt schläfst, ob du schläfst.
Ja, also ich wünschte, ich könnte mehr schlafen. Meine Kinder werden mich wahrscheinlich auslachen, weil die der Meinung sind, ich schlafe total viel. Aber das ist halt, weil die nicht mitkriegen, so wie viel ich mache, wenn ich halt nicht schlafe. Und ich traue mich schon gar nicht mehr zu sagen, ich bin müde, weil meine Tochter schon immer so mit den Augen rollt. Aber ich denke so, ich bin halt müde. Und die so, du bist immer müde. Und ich denke so, ja, weil ich bin auch immer müde.
Genau.
Ich schlafe nicht genug. Genau.
Wie sieht es bei dir aus, Lene? Was hast du, woran erinnerst du dich?
Ich habe gerade gedacht, 2002, glaube ich, war für mich auch so ein aufregendes Jahr, weil ich da als Austauschschülerin in Neuseeland war. Und sozusagen gar nicht so viel mit der deutschen Sprache dann zu tun hatte, sondern eher mit der englischen Sprache. Und ich habe mich gerade erinnert, dass wir es gab so in diesem Schulsystem mehrere Englischkurse, also quasi die Profi-Englischkurse oder wie man sie nennt. Und dann gab es sozusagen für Leute, die nicht Muttersprachler Englisch waren, also auch so eine Form von, vielleicht so eine Konfrontation damit, dass man eine Sprache noch nicht so gut kann. Und dann mussten wir da, glaube ich, so eine Autobiografie schreiben. Das war total interessant, also über uns selber, was ja lustig ist, weil mit 16 hat man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel erlebt. Aber ich glaube, das hat mir großen Spaß gemacht. Und was ich gelesen habe, es gibt einen ganz tollen Maori-Schriftsteller, Viti Ihimera heißt der. Ich weiß gar nicht, ob der auf Deutsch übersetzt ist. Punamu ist ein Buch von ihm und das mochte ich unglaublich gerne. Das hat mir meine Englischlehrerin damals in die Hand gedrückt. So, ja, wenn du mal neuseeländische Literatur lesen willst, dann lies doch mal das. Und das Buch hat mich auf jeden Fall immer begleitet.
Hat das Schreiben für dich schon eine Rolle gespielt? Also abseits von in der Schule muss man eine Autobiografie über sich selber schreiben?
Ja, interessant. Ich glaube, ich habe es immer total gerne gemacht, aber ich glaube, ich habe tatsächlich auch nie so über mich nachgedacht, im Sinne von, ich schreibe jetzt mal so ein Buch oder so. Mhm. Ich glaube, das wäre für mich total die Anmaßung gewesen oder so. Ja. Aber ich habe gerne gelesen und auch gerne geschrieben.
Zu deiner Biografie, du bist in Berlin geboren und du hast erst Kulturwissenschaften in Frankfurt-Oder studiert und dann literarisches Schreiben am Literaturinstitut in Leipzig. Mhm. Du arbeitest als Freilektorin, Moderatorin und Journalistin und zentral auch, habe ich das Gefühl, dass so das Thema von Care-Arbeit und Schreiben mit Care-Arbeit vereinbaren. Und du hast auch an dem Kollektivroman Wir kommen, das du auch mitgeschrieben, den finde ich auch ganz cool. Genau. Wie war für euch beide denn der Weg zum Buch? Wie ist das entstanden?
Boah, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich gerade noch so in diesem 2002 bin. Da war auf jeden Fall
jetzt einen Sprung von 20 Jahren.
Noch lange nicht das Buch in Sicht. Ich glaube, das Buch ist so, ich bin einfach dazu gekommen, wie ich zu fast allem immer komme, weil ich gerne Ja sage zu Sachen, zu Anfragen. Und 2018 wurde ich, glaube ich, das erste Mal angesprochen von irgendjemandem aus der Literaturwelt und die Person hat gemeint, meinst du nicht, du sollst mal ein Buch schreiben? Und ich habe halt ja schon fürs Theater geschrieben und schon immer Schreiben so als wirkmächtiges Instrument gefunden, vor allem, weil ich so jemand bin, ich rede total gerne und total viel und habe halt deswegen schon mein Leben lang immer gehört, du redest so viel, halt mal die Klappe. Und dann, wenn aber die Sachen raus müssen, müssen sie halt einfach raus. Und ich glaube, echt nur so mitteilungsbedürftige Menschen können diesen Druck verstehen, wenn man was mitteilen muss. Und so. Genau. Und dann habe ich aber schon so gemerkt, dass ich aufgrund meiner politischen Arbeiten als politische Aktivistin von vornherein in diese Schublade Sachbuch über das Schwarzsein in einer weißen Mehrheitsgesellschaft mäßig ist. Und interessanterweise interessiert mich das halt so gar nicht selbst, also so ein Sachbuch zu schreiben, weil ich dieser Aktivismus, den ich betreibe oder meine politische Arbeit, ist ja nicht etwas, was ich mache, weil es so viel Spaß macht oder weil ich mir, als ich ein kleines Mädchen war, dachte, oh ja, ich werde mal Politikerin und gehe ins Parlament, sondern das ist eigentlich das Unangenehmste überhaupt und ich würde es auf gar keinen Fall machen, wenn es nicht sein müsste. Und dann auch noch Zeit mit dem Schreiben zu verbringen, das hat mich irgendwie sehr abgeschreckt. Und dann hat aber ein Freund, und dann habe ich halt gesagt, ja, wenn, dann will ich einen Roman. Aber so einen Roman zu schreiben oder Romanautorin zu sein, war für mich dann wiederum so, auch da wieder, ich fand so schön, was du eben gesagt hast, Lena, anmaßend. Weil ich irgendwie dachte, was, ein ganzer Roman? Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das könnte. Und deswegen war das dann wirklich so, als ich irgendwie mit einem Freund gesprochen habe und der dann meinte, ich connecte dich mal mit einer Agentur und dann kannst du denen mal diese Idee erzählen und gucken, was da passiert. Und als dann da wirklich gesagt wurde, ey, das ist so eine tolle Idee, schreib uns irgendwie mal eine Probe, war das super überwältigend. Und das war ja schon 2022, also dann ging es wirklich zack, 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 zack. Dann hatte ich, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen so diese Leseprobe geschrieben und dann hieß es, ja, okay, wir arbeiten jetzt an einem Exposé und dann war es wirklich so und 2 Jahre später ist halt irgendwie dieser Roman schon draußen und dann jetzt auch irgendwie schon gefühlt so lange draußen, obwohl es irgendwie jetzt 3 Monate war, aber es ist
eigentlich
echt
noch ein Baby.
Schräg. Ja. Es ist eigentlich noch ein Baby, aber dann doch irgendwie eine alte Frau, weil ich dann so Menschen sehe, die das alles schon gelesen haben und dann so zerfledderte Bücher schon zu der Lesung mitbringen. So. Ja, und es ist ja mein Debüt, also für mich ist alles einfach gerade noch neu und komisch, ja.
Nochmal kurz zu dem, also ich hatte mal mir eine Vorlesung angeschaut von einer US-amerikanischen Germanistin, die heißt Priscilla Lane. Da ging es so ein bisschen um 1000 Serpentinenangst und auch, dass es auf dem Buchmarkt oft bei schwarzen Personen fast schon so einen Voyeurismus gibt. Also so ein, erzähl mir doch von deinem Leid, erzähl mir doch von deinen Rassismuserfahrungen. Und ich finde, so ein Sachbuch geht ja auch in diese Richtung. Also erzähl mir doch von deiner Arbeit und den Diskriminierungen. Und vielleicht ist ein Roman ja auch so ein Widerstand. Also nein, ich möchte eine Geschichte erzählen, ich möchte Spaß haben beim Erzählen, ich möchte nicht diesen Schmerz offenlegen. Geht das auch in so eine Richtung?
Total, also absolut, weil das war ja dann, also 2021, nach meiner Intervention in der Buch, in der Paulskirche, bei der Buchmesse. Genau, dann, da also kamen ja dann richtig, richtig viele Anfragen. Ja,
also für Kontext, Marianne hat den Oberbürgermeister bei der Verleihung des Friedenspreises unterbrochen in der Paulskirche, um darauf aufmerksam zu machen, dass rechte Verlage eben auf der Buchmesse sind und Menschen sich nicht sicher fühlen. Genau, und da sind dann Leute auf dich zugekommen.
Genau, und das war dann wirklich so, dass, glaube ich, fast wöchentlich irgendjemand meinte, wir wollen ein Buch von dir, eine Wutschrift, also do the angry black woman. Und ich dachte so, ey Leute, ich habe halt sowas von keine Lust darauf. Und dann wurde es auch so ein bisschen ein trotziges Ding und dass ich dann wirklich meinte, wenn, dann ein Roman. Und da sind dann auch schon einige wirklich abgesprungen. Aber das war auch gleichzeitig die Welle, die mich ja auch dann dazu geführt hat, so dann irgendwie eine Literaturagentur zu finden, die mir dann mal ein bisschen erklärt hat, wie es läuft. Weil mein Leben war ja auch so, dass ich überhaupt nicht mir hätte vorstellen können, mal so nebenbei, dann schreibe ich halt mal so nebenbei vor mich hin einen Roman. Also dafür habe ich ja auch keine Zeit.
Ja, man will den Contract, man will das Money.
Genau, ja. Und auch irgendwie ja, ein bisschen zu wissen, okay, kann ich jetzt als Freiberuflerin, also dann mir auch die Zeit zum Schreiben auch einteilen. Und als das dann klar war, war es halt super, weil dann habe ich auch gekündigt und so, genau. Hatte ich auch so eine Sicherheit, dann auch schreiben zu können. Und ich finde, wir reden ein bisschen wenig oft darüber, dass das ja auch ein finanzielles Privileg ist, irgendwie zu sagen, naja, komm, ich setze mich jetzt in mein Kämmerchen und schreibe jetzt mal ein Jahr lang irgendwie an so einem Buch. Das kann jetzt auch nicht jede Person machen. Ja, genau. Und für mich war es dann schon auch so, dass ich dachte, ja gut, also alles, was ich über Rassismus weiß, alle Expertise darüber habe ich mir auch angelesen und angeforscht sozusagen anhand von vorhandenen Schriften. Und natürlich gibt es da diese unfreiwillige Expertise, aber nur weil man betroffen ist, glaube ich nicht, dass man grundsätzlich deswegen jetzt auch die strukturelle und historische Expertise hat. Und dann habe ich auch gedacht, naja, was würde ich lesen? Denn ich selbst lese keine Antirassismus-Sachbücher. Also jetzt in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht oder so. Und deswegen wollte ich das nicht. Und außerdem glaube ich, dass es da einfach viel kompetentere Menschen als mich gibt, um auf diese Art über dieses Thema zu sprechen. Und ich bin einfach eher Geschichtenerzählerin, glaube ich. Ja.
Wie sah das für dich aus, Lene? Also du hast davor auch schon ein Debüt, das ist dein zweiter Roman. Wie ist der zustande gekommen?
Ich sage mal, das ist eigentlich so, also das zweite Buch ist eigentlich mein erstes Buch. Also das Debüt ist dann da so dazwischen reingegrätscht sozusagen. Für mich war es wirklich so, also ich habe schon geschrieben und bin dann vor über 10 Jahren mit einem Stipendienprogramm nach Togo gereist und habe da so 3, 4, 5 Monate, glaube ich, verbracht. Und das war für mich einfach eine sehr, sehr prägende Erfahrung und hat mich irgendwie wirklich auch ganz schön so durchgeschüttelt. Und irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen. Also ich bin eigentlich dahin gegangen mit dieser festen Absicht, auf gar keinen Fall darüber zu schreiben, weil ich natürlich auch schon mit so einer, also mit so Critical Whiteness Seminaren in Kontakt gekommen war und das Gefühl hatte, es gibt einfach genügend Bücher über den afrikanischen Kontinent aus weißer Perspektive und was soll ich jetzt dazu noch schreiben? Und dann war ich vor Ort und habe auch tatsächlich gar nicht geschrieben und habe aber da eben ganz viele Menschen kennengelernt, die mir eigentlich meine Geschichte zum ersten Mal erzählt haben, also die deutsche Kolonialgeschichte oder zumindest den Teil der deutschen Gewaltherrschaft in Togo. Und ich war einfach extrem geflasht davon, wie präsent das ist und ja, auch wie viel die Menschen vor Ort einem sozusagen aus dem Stegreif darüber erzählen können. Und bin dem dann einfach auch so nachgegangen und gefolgt. Viele der Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, waren auch tatsächlich Leute, die aus Deutschland abgeschoben wurden, was sozusagen nochmal doppelt skurril war. Also die mir sozusagen sogar auf Deutsch dann von dieser Geschichte erzählen konnten oder erzählt haben. Und dann bin ich sozusagen auch mit vielen Geschichten zurückgekommen nach Deutschland und hatte aber das Gefühl, ich kann das nicht erzählen oder ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und habe dann wirklich über 10 Jahre gebraucht, um das irgendwie für mich so ein bisschen klar zu bekommen oder vielleicht auch diese Form zu finden, die es jetzt in dem Roman gibt.
Und dazu kam dann wahrscheinlich auch die Entdeckung, dass du biografisch, also mit der Urgroßmutter, wusstest du das, bevor du nach Togo gereist bist oder kam das danach?
Ja, ich wusste das, aber wie so oft ist es ja so, dass es Geschichten gibt, ohne dass man sie wirklich so bewusst betrachtet, also dass ich sage mal gerne so in Analogie zu dem Text im oder es gibt in diesem Roman eine Büste, so eine Statue, die sozusagen immer schon da ist, auch in der Kindheit der Ich-Erzählerin, und die Ich-Erzählerin denkt die ganze Zeit, ja, das ist halt irgendwie so eine Büste, die man hier so auf dem Markt kaufen kann in Berlin auf dem Winterfeldmarkt oder so, ne, an so an einem Stand, wo so Körbe und Masken und so weiter verkauft werden, und irgendwann erfährt sie aber, nee, diese Maske hat tatsächlich ihr Onkel mal mitgebracht aus Nigeria, und der ist sozusagen dazu sehr viel Geld und Wohlstand gekommen, und erst in dem Moment versteht sie sozusagen diese Zusammenhänge, und ich glaube, so ein bisschen war auch diese Anekdote mit meiner Urgroßmutter, dass ich immer schon das so wusste und erzählt bekommen habe als Kind, aber eigentlich nie wirklich verstanden habe, was das jetzt mit mir zu tun hat und vielleicht auch das sozusagen in diese große geschichtliche Erzählung einzubeziehen, und glaube ich, dass ja, ich erst in dem Moment, wo ich tatsächlich so eine intensive Auseinandersetzung auch mit der Kolonialgeschichte gesucht habe, diese Geschichte tatsächlich sehen konnte und irgendwie nochmal anders betrachten konnte und verstehen konnte.
Es zeigt also in dem Roman das, was du meintest mit, es gibt Geschichten, die in der Familie weitergegeben werden. Also da spielt ja auch die Tochter dann mit dieser Büste. Also es geht dann ja auch weiter mit dem, es ist irgendwie da, aber man hat vielleicht noch nicht ganz das Verständnis dafür. Wissen wir in Deutschland zu wenig über die deutsche Kolonialgeschichte?
Ja, ich glaube, da müssen wir nicht lange diskutieren, oder, Miriam?
Ja, und also total, wenn ich kurz eine Sache einschieben darf, weil wie geil deine Frage jetzt gerade ist. Ich habe Lenes Buch gelesen, Weiße Flecken. Lene, du hast mir das gegeben auf der Leipziger Buchmesse. Und es hat dann total lange gedauert, bis ich die Zeit hatte, reinzulesen. Und ich habe das dann natürlich super, ich muss auch einfach zugeben, so sehr kritisch natürlich so überlegt, weil ich dich so nett fand. Und ich dachte so, oh nein, Miri, jetzt hast du sie zuerst kennengelernt. Und dann ist es schon immer schwierig, weil ich dann ja weiß, wer es geschrieben hat. Und dann fand ich es aber so gut, weil du hast halt, finde ich, nicht ein Buch über Afrika aus einer weißen Perspektive geschrieben, sondern, und das ist ja genau, was ich zum Beispiel mit meiner Arbeit immer wieder mache, gerade im Kunst- und Kulturbetrieb, wo Leute dann immer Angst vor Zensur haben und jetzt darf ich ja gar nichts mehr sagen und wie kann es sein, dass ich nicht, sondern es geht doch einfach um die Perspektive und die Einordnung, und dadurch, dass irgendwie von vornherein diese Form mit dieser Reise gewählt wurde und diese Recherchearbeit, ist es ja total gut eingeordnet und ich konnte der Protagonistin so gut folgen, aber das ist gar nicht, was ich sagen wollte, sondern was ich sagen wollte ist, dass wir ja so sehr zu wenig über den Kolonialismus wissen, dass ich zum ersten Mal, und ich mache ja wirklich nichts anderes in allen Bereichen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, die Perspektive eingenommen habe oder mit jetzt auch in Betracht ziehe von den abgeschobenen Togolesinnen, die dann wieder halt zurückkommen und was das eigentlich bedeutet. Weil natürlich habe ich das, ich glaube, einmal in einem Theaterstück so kurz, wenn jemand abgeschoben wird und dann gibt's noch so ein Telefonat. Aber das war dann auch aus meiner Diaspora-Sicht sozusagen, die sind jetzt wieder zu Hause. Aber dieses Niemandsland in dem sich die Figuren, sage ich jetzt, die Menschen befinden. Und ich weiß gar nicht mehr, was, du sprichst ja mehrmals darüber, aber ich meine, diese Szene von dieser Frau, ist die auf dem Markt oder Schneiderin oder Haare, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie macht, ja. Aber genau. Und da dachte ich, wow, krass. Und dass ich das jetzt auch, also wie witzig ist es denn, dass ich das aus deinem Buch nochmal so tiefgründig erfahren habe. Das fand ich dann echt spannend. Also auch mich dabei zu erwischen. Und das heißt, selbst wenn du aktiv auf die Suche gehst, gibt es da so viele, ja, weiße Flecken. Und die auch ich habe, weil ich auch dachte, okay, krass, diese Perspektive, diese Schicksale sind noch nicht so wirklich in meinem Bewusstsein, dass ich die tatsächlich mitdenke.
Das freut mich total, was du sagst. Ich glaube, das ist halt echt irgendwie, ich glaube, es gibt viel zu wenig zum Kolonialismus, aber ich glaube auch generell einfach so ein Verständnis über diese Komplexität. Umso weiter man da reingeht, umso mehr Fragen tauchen auch und auf und umso mehr, ja, vielleicht so lose Enden, denen man folgen kann, auch in die Gegenwart oder auch in die Geschichte rein. Aber ich glaube, dafür braucht man erstmal so ein grundlegendes Verständnis, was Kolonialismus eigentlich ist. Und ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland oder die in Deutschland zur Schule gegangen sind, sozialisiert wurden, wissen das einfach nicht. Und ich wusste das auch nicht. Also das war wirklich eher so ein Zufall, glaube ich, dass ich dann da in Togo gelandet bin, weil dieses Programm eher so funktioniert hat über, okay, welche Fähigkeiten hat man, und ich wusste, okay, ich muss in ein französischsprachiges Land oder ein englischsprachiges Land, weil das sind meine Voraussetzungen sozusagen. Und dann tatsächlich in Togo zum ersten Mal was über diese Geschichte zu lernen, ja, war wirklich wie so ein Schock oder ja.
Du hattest mal so eine, Lena, eine Instagram-Umfrage gemacht, oder? So wie man in der Schule zu, da erinnere ich mich, glaube ich, nur so grob dran, weil ich frage mich auch, ob sich das nicht vielleicht auch so ein bisschen ändert. Also ich hatte damals in Frankfurt, also damals ist so vor 4, 5 Jahren, in der Schule eine Geschichtslehrerin, die mit uns ganz viel über den Völkermord an den Hereronama gesprochen hat in Namibia. Und ich das, glaube ich, auch erst also aus der Schule herausgehen, wertschätzen konnte oder irgendwie begriffen habe, dass es eben ein Thema ist, wo man noch nicht so viel drüber gesprochen hat, und dass das eigentlich voll wichtig war, dass dann die Lehrerin mit uns in ein Museum gegangen ist und gesagt hat, wir reden jetzt darüber und wir sprechen darüber. Also ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das ändert, aber genau.
Ich habe neulich mit einem Wissenschaftler gesprochen bei einer Lesung, der, glaube ich, Globalgeschichte unterrichtet und der in so einer Kommission drin sitzt, wo dann quasi die Lehrpläne besprochen werden. Und eigentlich macht es ja total viel Sinn, in einer globalisierten Welt auch sozusagen Globalgeschichte mitzudenken. Und der hat aber erzählt, sozusagen jetzt werden Lehrpläne angepasst, dann müssen aber die Lehrkräfte erstmal dementsprechend ausgebildet werden. Das heißt, bis das dann wirklich in der Schule ankommt, dauert das jetzt, glaube ich, nochmal so 15 Jahre oder so. Also mal gucken, ob unsere Kinder schon in den Genuss kommen, Miriam. Mal
gucken. Also meine Tochter auf jeden Fall nicht, bis sie Abi macht, weil das macht sie 2026. Und ich war jetzt echt erschrocken, weil sie im September in die Oberstufe gekommen ist. Und dann habe ich dieses Geschichtsbuch gesehen von ihr. Und es ist einfach 1:1 das gleiche Geschichtsbuch, was ich hatte. Und es sind die gleichen 2 Seiten zum Kolonialismus. Und ich finde das eigentlich grob fahrlässig. Und wir würden das, glaube ich, mit nichts anderem könnten wir das so tun, weil wir faktisch jungen Menschen Falschinformationen mitgeben und als richtig verkaufen. Also weil ich so weit gehen würde und sagen, die verzerrte Wahrnehmung, die dann in den, also der verzerrte Blick, der dann halt in den Geschichtsbüchern noch steht. Und jetzt reden wir einfach vom normalen Abitur, weil wenn überhaupt, kriegst du den Kolonialismus nur in der Oberstufe. Das ist halt einfach grob fahrlässig. Und ich finde, reproduziert halt zu einer Zeit Falschinformationen, wo sie gefährlicher halt nicht sein könnten. Denn wir haben dann auf der Seite eine aktivistische Bewegung, und die Bewegung schwarzer deutscher Menschen, die das sehr stark einfordern und jetzt auch auf politischer Ebene stark einfordern und auch eine Gleichberechtigung, die automatisch damit einhergehen muss, wenn man halt über den Kolonialismus spricht und dann zum Beispiel halt nicht mehr sich die Frage stellen muss, ob man schwarz und deutsch sein kann oder nicht mehr die Frage stellen muss, woher kommen die denn, weil es halt schon seit über 400 Jahren schwarze Menschen in Deutschland gibt. Und gleichzeitig hören dann Jugendliche in der Schule von einer Autoritätsperson sowas wie, die deutsche Kolonialzeit war ultra kurz oder Bismarck, wie er sehr verherrlichend zum Beispiel in diesem einen Geschichtsbuch auch einfach dargestellt wird, wie derjenige, der halt Deutschland einen Platz an der Sonne irgendwie ermöglicht hat und so. Und natürlich, wenn wir dann andersrum also die Gleichzeitigkeit davon ist halt dann so absurd, wenn dann eine Stadtverordnete zum Beispiel zur gleichen Zeit einen Antrag stellt, dass irgendwie die Bismarck-Statue kontextualisiert werden muss oder die M-Apotheken irgendwie kritisiert. Also das ist ja dann so, man auf TikTok gleichzeitig das eine und das andere hören kann. Und wenn du dann Kindern irgendwie sagst oder jungen Menschen sagst, naja, ihr müsst eure Quellen überprüfen und dann nennen sie als Quelle ein staatlich akzeptiertes und empfohlenes Geschichtsbuch. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist halt in Absurdität und an Paradoxie, finde ich, kaum zu überbieten. Die Gleichzeitigkeit auf einer anderen Ebene, so die Rückgabe der Benin-Bronzen, als, oh, schaut mal hin, wir wollen unseren Anteil an Kolonialismus irgendwie aufarbeiten und so weiter. Zwei Wochen später eine Bundestagsdebatte, die rassistischer und voller kolonialer Blickweisen von wegen, die wissen nicht, wie damit umzugehen, ja toll, die sind ja alle so korrupt, oh toll, jetzt haben die eigentlich verloren, weil sich keiner die Mühe macht, einfach mit der Königsfamilie Benin zu sprechen, weil man dann erfahren würde, naja, die wollen halt ein Museum bauen und das allen zur Verfügung stellen. Aber das ist so, diese Gleichzeitigkeit, die macht mich richtig, richtig fertig. Und es ist krasser, als ich bevor ich mein Buch geschrieben habe, gedacht habe, weil ich einfach meine Lesung inzwischen konsequent damit beginne zu sagen, wir sprechen heute über deutsche Gegenwartsliteratur. Und ich mich halt so hart weigere, so in diese Schublade geschoben zu werden von wegen postmigrantischem irgendwas. Ich denke, nein, es ist eine deutsche Geschichte. Sie spielt halt in Kamerun, aber es ist eine deutsche Geschichte. Und zu merken, mit welchen Widerständen dir dann da teilweise begegnet wird, zeigt eigentlich, wie groß diese Leerstelle ist oder also einfach dieses Nichts im Bewusstsein eines kompletten Landes.
Da wollte ich erst ein bisschen anknüpfen, weil das hattest du im Vorgespräch auch schon erwähnt, also mit dem, dass du das vorher so betitelst mit eben, das ist ein deutscher Roman, das ist deutsche Geschichte. Und es hat ja auch, also es hatte auch Jannika Nwia-Federer, also in dem Gespräch, das in der Podcast-Folge, die ich davor geführt habe, auch so formuliert, dass er halt war, ja, man muss auch verstehen, dass es trotzdem deutsche Geschichte ist. Ich finde, das ändert ja dann auch, also wenn quasi die Wahrnehmung wäre, das ist unsere Geschichte, wäre ja die Auseinandersetzung damit auch ganz anders, wenn man halt sagt, okay.
Aber ich dachte zum Beispiel auch, ich glaube, da haben wir auch mal drüber gesprochen, Marianne, was es an Büchern oder auch an Literatur gibt, an Romanen über diese Kolonialgeschichte ist halt wirklich fast nichts. Also man versucht ja auch immer, sich so einzusortieren und zu gucken, okay, was gab's schon. Und dann gab's halt irgendwie Uwe Timm und dann halt irgendwie nichts. So, also oder ich glaube, Seyfried heißt das, so ein Comic. Aber es ist wirklich auch für die Literaturgeschichte so voll die Leerstelle.
Ja, außer diese komischen Reiseliteratur, die es halt dann ja ganz viel gab. Und dann gab es halt diese postkoloniale Sachen, die diese weltweiten Bestseller, was gab es denn da so? Die Weiße Maasai und so. das ist natürlich halt super gefährlich, wenn es halt überhaupt keine Gegenstimmen irgendwie dazu gibt. Ich fand es dann echt interessant oder auch überhaupt selbst ins Deutsch übersetzte Literatur habe ich zumindest kaum was gefunden jetzt, auch als ich halt für Issa recherchiert habe, um irgendwie zu gucken, okay, gibt es da was Vergleichbares oder so. Ist schon sehr, sehr traurig und doch erklärt es halt einfach so viel, was die Lebensrealität schwarzer Menschen in Europa betrifft, weil der Kolonialismus so tabuisiert wird und so totgeschwiegen wird. Und ich glaube, deswegen müssen wir unbedingt darüber reden, weil ich glaube, wenn du den Kolonialismus nicht verstehst, dann kannst du nicht verstehen, wie sehr die Abneigung und der Hass gegen schwarze Menschen in Europa sich durch alles durchzieht und auch durch unsere heutige Politik zieht. Und ich verzweifle halt daran, klarzumachen, wie sehr unser globaler Blick auf Afrika vom Kolonialismus geprägt wird und dass das bis heute auszurechnen ist in toten Körpern auf dem Boden des Mittelmeeres und der größten Empathielücke weltweit gibt's halt towards Black People. Also wenn irgendwie schwarze Körper leiden und schwarze Menschen betroffen sind, ist die Empathielücke weltweit halt so groß wie mit keiner anderen Gruppe. Und das ist linear zum Kolonialismus zurückzuverfolgen und der Prägung, die die westliche Wissenschaft, die europäische Literatur, Filmindustrie, die europäische Wissensverbreitung, die halt den kompletten Planeten geprägt hat, halt mit dem mitgeprägt hat. Und wenn du dann halt den Kolonialismus nicht kennst, kannst du halt nicht verstehen, was das bedeutet, zum Beispiel einfach nur Black Lives Matter, einfach nur, was das im Gesamtkontext wirklich, wirklich heißt, wenn Menschen sagen, hier müssen wir halt hingucken. Und die EM ist ja gerade vorbei und ich bin so glücklich, weil du auch einfach während der EM wieder so hart den Kolonialismus die ganze Zeit um die Ohren geschlagen kriegst in der Art, wie geredet wird, wie gesprochen wird, wie sogar die Kommentatoren die Namen irgendwie aussprechen und so. Ich raste aus.
Ja. Nee, voll. Also eine Freundin von mir hat zuletzt einen Artikel geschrieben über so Betrauerbarkeit von Körpern, also Menschen, die Mittelmeer trinken und so. Und das ist auch so ein Thema, also dieses so, wer hat Empathie, wie werden diese Menschen begraben, wie werden sie bestattet, wie wird erinnert. Aber auch so Nachrichten, also wo wird die Aufmerksamkeit hingelenkt, also wie viel wissen wir über bestimmte Kontinente, wie viel Wissen wird da irgendwie weitergeteilt und wie viel Ignoranz gibt es auch für verschiedene Orte. Genau.
Oder ich glaube auch so, es gibt ja zum Beispiel in meinem Buch auch diesen dritten Teil, wo es ja auch viel um schwarze Menschen im Nationalsozialismus geht. Und ich glaube, das war für mich während der Recherche, obwohl das sozusagen auch ein Teil dieser Familienbiografie ist oder sie zumindest berührt, einfach eine absolut krasse Leerstelle. Ich wusste das nicht, dass also sozusagen die Ambivalenz von schwarzen Menschen, diese Völkerschauen, die sind so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Aber also wie viele schwarze Menschen es natürlich auch vor 45 in Deutschland schon gab, über diese Verbindung sozusagen, über die Kontinente hinweg. Und ja, also welche Stellung diese Leute hatten und eben auch wieder so eine Linearität zur Gesetzgebung, ne, und welchen Status Menschen haben, welchen Status man ihnen zugesteht und dass es Staatenlosigkeit damals schon gab, einfach dadurch, dass es Menschen gab, die nach Deutschland dann gekommen sind, in den Völkerschauen aufgetreten sind und quasi nur Angehörige der Schutzgebiete waren und in dem Moment, wo Deutschland diese Schutzgebiete verloren hat, quasi so nicht vor und nicht zurück konnten, weil die Engländer, Briten, Franzosen gesagt haben, nee, wir wollen euch nicht in Afrika sozusagen, die neuen Kolonialherren. Und in Deutschland hat man sie auch nicht leben lassen auf eine Art. So, und dann kam noch der Nationalsozialismus dazu. Und ich finde, das ist so krass, das muss man eigentlich auf jeden Fall auch mit in dieses NS-Kapitel nehmen.
So. Ich fand da auch total spannend, also du hattest in deinem Buch, ging es auch darum, dass die Urgroßmutter Papiere vernichtet hat und ein Foto vernichtet hat. Und ich fand das super interessant, weil ich das Gefühl habe, das Buch an sich beschäftigt sich ja viel mit Erinnerung und dem Versuch, das so auszugraben und irgendwie festzuhalten. Und dass es da halt eben diesen Akt aus Selbstschutz gab. Ich muss Erinnerungen vernichten, ich muss Nachweise vernichten, damit ich überleben kann. Das fand ich irgendwie sehr krass. Und sonst auch, also ich glaube, ich habe auch bisher vor allem in Farbe bekennen, eben diese, also darüber gelesen, wie war es im Nationalsozialismus oder davor im Kaiserreich quasi in Deutschland als schwarze Person zu leben. Unsere mega wichtige Arbeit. Ich wollte für euch beide noch so ein bisschen die Frage, wir haben jetzt so ein bisschen uns auch schon reingetastet an die Form, also wie ihr euch für die Form entschieden habt. Also wir haben jetzt, Miriam, du meintest Roman eben, weil du nicht keinen Bock auf Sachbuch hattest. aber dazu kommt ja noch mehr, also eben diese verschiedenen Zeitstränge. Genau, das finde ich super spannend. Und bei Lene eben auch so dieses, ein bisschen dieses fragmentarische, erkundende und auch so ein bisschen dieses Spielen damit, dass es ein Text ist, der auch autofiktional ist. Oder also zum Beispiel die Tochter sagt dann, ich habe mir doch einen anderen Namen überlegt für das Buch. Also dass auch damit gespielt wird, dass geschrieben wird.
Also ich kann vielleicht sagen, das ist mir mehr so passiert, eben dadurch, dass ich so viele Versuche und Anläufe hatte, über dieses, also über das Thema überhaupt zu schreiben, Kolonialismus, dass es wirklich auch immer so Trial and Error mäßig war und ich dann 10 Jahre lang irgendwie wahnsinnig viel Material angehäuft habe und irgendwann auch gemerkt habe, okay, das ist vielleicht nicht die eine große Geschichte, sondern es sind eben Geschichten, die sich irgendwie miteinander verbinden, also mehr wie so ein Gewebe oder so. Und das ist ja auch etwas, was man generell der Geschichtsschreibung unterstellen kann, dass es eben immer der Versuch ist, die eine große Geschichte zu erzählen und nicht zu akzeptieren, dass es vielleicht auch nebeneinander von Geschichte und Geschichten geben kann, sozusagen. Und ich so auch dann irgendwann eben bewusst gesagt habe, okay, meine Dramaturgie ist eben nicht, ich erzähle die Geschichte von einer Heldin, die irgendwo hinkommt und dann das erlebt und dann den Konflikt und dann sozusagen die große Auflösung, sondern es geht wirklich mehr darum, das auszuhalten, dass irgendwie viele verschiedene Geschichten zusammenkommen. Und ich glaube, meine harte Nuss, die ich knacken musste, war ja sozusagen, dass ich aus einer weißen Perspektive schreibe und auch das Gefühl hatte, ich will diese Perspektive mal sichtbar machen, weil sie ja für weiße Menschen zumindest in Deutschland immer unsichtbar ist. Und sie aber gleichzeitig in Frage stellen. So, okay, wie macht man das? Keine Ahnung. Ich also habe dann irgendwie sehr viel rumprobiert und hatte dann eben mit der Form, die es jetzt hat, das Gefühl, okay, vielleicht könnte es so funktionieren, dass man wirklich eine Protagonistin hat, die erstmal gar nichts über sich preisgibt, über die man auch gar nicht viel erfährt und die erstmal nur sichtbar wird in der Begegnung mit anderen, weil sie natürlich immer auch als weiße Frau adressiert wird auf eine Art und ja, vielleicht auch so meine Erfahrung da vor Ort ganz gut gespiegelt hat. Also, dass ich da auch erstmal einfach hingekommen bin und nur wahnsinnig viel zugehört habe und total, ja, vielleicht erstmal gar nicht so viel jetzt das über mein Innenleben nachgedacht habe oder so, aber das dann eben in dem letzten Schritt, in dem dritten Teil schon gemacht hat, dass ich eben mich und meine Geschichte und meine Biografie auch nochmal anders verstehen und lesen konnte, so vielleicht so. Und auch die Frage, ich glaube, dass da haben wir gestern auch drüber gesprochen bei einer Lesung mit Josefina Apraku, das war total schön, weil es da so um Unsichtbarkeit oder unsichtbare Orte ging und ich auch das Gefühl habe, diese Unsichtbarkeit des Weißseins oder Sichtbarkeit, das ist ja immer so eine Ambivalenz, also weiß man eigentlich, also was weiß ich über meine Geschichte wieder so und der dritte Teil für mich, der Versuch ist eigentlich dem was entgegenzusetzen, auch dieser Fiktion, dass es so ein weißes Deutschland gibt, weil das gab es nie und das ist, ja, wie wir alle wissen, irgendwie super aktuell problematisch, dass einfach dieser Teil nicht erzählt wird oder verschwiegen wird oder von Leuten irgendwie behauptet wird. Es gibt das und es gab das aber nicht. Es gab das nie in dem Moment, wo sozusagen Begegnungen stattgefunden haben zwischen den Kontinenten. Und ja, vielleicht so viel erstmal.
Ja, also ich höre so ein bisschen raus, also das Zögern oder vielleicht dieses Kritisch sein am Anfang auch mit in den Text hineingenommen worden ist und genau, dass du dich eben bewusst für diese Form entschieden hast. Wie war das bei dir, Mirjam, mit so den Zeitsträngen?
Also bei mir war es, glaube ich, also es war alles super bewusst, also wie ich das mit diesen Zeitsträngen mache. Und ich glaube, am Ende für mein kleines ADHS-Hirn auch das Schwierigste, dass das am auch wirklich konsequent bleibt, sozusagen, in der Zeit zu springen. Und warum ich das gemacht habe, ist, dass ich ja eigentlich, also nicht eigentlich, sondern die Geschichte, die ich erzählen wollte, war diese Familiengeschichte. Also es war eigentlich die Geschichte Inangas und ihrer Nachkommen. Für mich ist eigentlich Inanga die Protagonistin, die erste Heldin sozusagen. Und dann die Form habe ich gewählt, weil ich mich recht früh schon entschieden habe, und da kommen wir wieder zu dem Punkt am Anfang, aus diesem Trotz raus, dass ich so gesagt habe, okay, in meinem Buch wird das Wort Rassismus nicht vorkommen, Kolonialismus, Sexismus, all diese großen Wörter, die wir benutzen, um genau diese strukturellen Ungerechtigkeiten, intersektional strukturelle Ungerechtigkeiten zu beschreiben, wollte ich halt raushaben, um auch mich ein bisschen herauszufordern da drin. Kannst du alles, was du sagen willst, sagen in einer Form, die einladend ist und eigentlich alle ansprechen soll? Ich wollte für die Diaspora schreiben und sagen, hey, wenn du hier irgendwie noch mal was Neues lernen kannst, Teile dieser Geschichte vielleicht dir ein Stück weit zum Heilen helfen, dann bitteschön. Aber um das machen zu können, musste ich natürlich auch darauf achten, nicht zu retraumatisieren. Also das heißt, welche Form finde ich fürs Erzählen, welche Sprache wähle ich, welche Worte und Bilder wähle ich, um dann aber gleichzeitig, das war nämlich natürlich auch mein Ziel, der weißen Dominanzgesellschaft in Deutschland zu zeigen, ja, es ist meine Geschichte und deine Geschichte ist es mal mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr. Und da aber die nötige Härte und Schärfe und halt diesen Gut Punch zu finden, den es braucht, auf dieser emotionalen Ebene, dass es dich so packt, dass es nicht über deinen Kopf und über die Widerstände irgendwie gehen muss, sondern dass es einfach Aufmerksamkeit auf ein Thema und gleichzeitig die nötige Empathie mit dahinter, dass du das Buch nicht weglegst und es dir dann wieder scheißegal ist. Und dieses Weglegen und wieder scheißegal, das habe ich halt versucht, damit zu erreichen, indem ich Issa kreiert habe. Issa ist nämlich dazu da, um die Kontinuität, also um zu verhindern, dass man sagt, oh, das war aber schlimm und jetzt ist es vorbei. 2006 scheint jetzt irgendwie auf der einen Seite so weit weg zu sein und doch, glaube ich, könnte es auch als eine Gegenwartserzählung durchgehen, der 2006er Strang. Und dafür wollte ich halt sorgen, also dass du irgendwie mit Issa auf diese Reise gehst, damit eingeladen bist, du siehst, was Issa siehst, du hörst, was Issa hört, und Issa ist ja auch relativ wertfrei, also sie macht unbewusst, aber ich habe mich halt bewusst dafür entschieden, dieses auch Sachen, die sie eigentlich kritisch sieht, sie nimmt, was ihres ist und lässt den Rest, also und sie verurteilt nicht, ob das jetzt die Szene auf dem Markt ist, wo sie über diese, über Menschenopfer oder also das mit den Albino-Zähnen und so, das sind ja alles auch kritische Sachen, die vielleicht Rassismus und so eine weiße koloniale Sicht auf Afrika verstärken könnten. Und um das immer wieder aufzufangen, habe ich halt diese beiden Erzählformen gewählt, also was etwas weiter weg ist, wo man einfach erfährt und die Frauen begleitet und durchaus auch emotional ergriffen wird. Aber dann mit Issa dieses Schnelle, womit ich halt den Lesenden nicht die Möglichkeit geben wollte, sich zu verstecken. Also so, du nimmst eigentlich in Echtzeit, ist das Eindrücke auch mit. Und eigentlich war mein Ursprungsversuch der gewesen, dass man eigentlich im ersten Kapitel, also dieser Landeanflug auf Boya und so, da hatte ich ganz lange damit gespielt, das auf eine Art zu schreiben, dass du als lesende Person gar nicht weißt, dass sie schwarz ist. Also weil sie so westlich geprägt ist in ihrer Art, alles irgendwie wahrzunehmen, dass du, dass es halt egal ist, welche Hautfarbe sie hat, weil es vor allem darum geht, dass sie Deutsche ist. Hat irgendwie nicht ganz funktioniert, also zumindest nicht zu meiner Zufriedenheit. Deswegen habe ich die Idee dann auch dann wieder verworfen. Aber das finde ich zum Beispiel bei Noah Saws Deutschland Schwarz-Weiß, glaube ich, heißt das. Ja, wo du ja auch irgendwie so, wo sie ja auch ständig mit diesen internalisierten rassistischen Blick spielt, in ihrer Art zu schreiben, das finde ich eigentlich ein total schönes dramaturgisches Mittel. Also genau, und deswegen hatte ich halt diese Sprünge, und die Sprünge dienen aber auch dazu, um es halt zu einer guten Geschichte zu machen. Das heißt, wenn es doch zu dunkel und doch zu schwer wird, dass auch Issa irgendwie reinkommt. Das war, glaube ich, mehr für meine Diaspora-Sisters gedacht als irgendwas anderes. Also, dass ich auch weiß, wie es ist, selbst wenn man die Geschichten kennt, sie nicht kennt, sie vielleicht erahnen kann, wollte ich aber dazwischen immer wieder diese empowernden Sachen reinschieben. Und ich bin gerade sehr überwältigt davon zu sehen, dass es doch zum größten Teil auch funktioniert hat vom unterschiedlichen Feedback, was halt zum Beispiel kommt. Und ich habe ja dann auch immer wieder so Community-Lesungen, wo es ein gemischtes, sehr sensibilisiertes Publikum ist, von dem man dann halt irgendwie merkt, okay, was hat die Person gelesen, was hat die Person, was haben die Weißen, was haben die nicht weiße Frauen zum Beispiel dann halt wiederum gelesen, und was hat zum Beispiel der schwarze Mann und der weiße Mann gelesen. Also weil das ist ja ein Buch, was ja in alle Richtungen, ich will nicht sagen austeilt, aber ich habe schon an mich den Anspruch gehabt, alles zu schreiben, the good, the bad, the ugly. Auch ob jetzt Issa tatsächlich diese Gewalterfahrung auch von ihrer Mutter macht, und habe mich dann auch entschieden, doch, die macht sie, weil das halt Teil der Geschichte ist und auch Teil unserer interkulturellen Realität, unserer multikulturellen Realität, oft als diasporische schwarze Menschen und so. Genau, und dann fand ich es halt wirklich, also fürs Tempo fand ich das halt einfach sehr gut, und dass es mir da auch die Möglichkeit gegeben hat, Sachen nicht zu schreiben, die aber trotzdem erzählt sind, weil ich das für mich als Lösung gewählt habe, um diskriminierungsarm oder zumindest diskriminierungskritisch zu schreiben. Also ich habe halt versucht, keine ableistische Sprache zu wiederholen. Wie beschreibe ich überhaupt Aussehen und Körper und so weiter, und da irgendwie auch aufzupassen, wenn ich nicht weiße Körper beschreibe, dann nicht in meine eigenen kolonialen Denken irgendwie zu verfallen und so. Und dabei hat mir halt diese Form einfach auch sehr gewählt, zu sagen, okay, ist halt, wer sie ist. Und sie beschreibt sich auch selbst zum Beispiel auch als Schokobraun und so, das ist dann okay, aber das ist zum Beispiel eine Sprache, die du in den Vergangenheitskapiteln niemals finden würdest, weil ich da wirklich aktiv versucht habe, gegenzuschreiben, also mit so Bildern wie, keine Ahnung, eine sehr dunkle braune Haut, glatt wie ein Mondstein, und ein Mondstein ist ja eigentlich weiß, aber also so mit so Bildern habe ich halt viel versucht zu spielen, um da halt die ganze Macht und die Schönheit eigentlich der deutschen Sprache. Und wenn du dann halt so in dieses Bilder kreieren reinkommst, kannst du ja sehr schöne Sachen machen. Und dann glaube ich halt auch, wem es auffällt, toll, wem nicht, auch gut. Aber ich glaube, doch habe ich ins Unterbewusstsein der Lesenden da ein paar Sehgewohnheiten hoffentlich aufbrechen können.
Ich finde es total interessant. Wir haben, glaube ich, darüber mal gesprochen bei unserem ersten Kennenlernen. Und das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Man beschreibt Szenen, und das kann zum Beispiel einfach nur eine Frau auf dem Feld sein. und jemand sagt, ah ja, das ist wieder so ein typisches Afrika-Bild und gleichzeitig denkt man, ja, aber vielleicht ist das einfach, also entlarvend für das, was du so für Bilder von Afrika hast. Also so, manchmal beschreibt man ja einfach Bilder und es kommt aber gar nicht auf die Beschreibung drauf an, sondern das, was die Leute dann sofort im Kopf haben, ne? So, dass sie denken, ja, okay, rural sozusagen, ne? Aber das ist einfach, wenn man jetzt in die Vergangenheit reist, in Deutschland ja auch Landwirtschaft genau so aussehen würde, irgendwie vielleicht Frauen auf dem Feld mit einem Korb, mit einem Tuch. Und das ja auch total interessant ist, was sozusagen ein Klischee ist und was vielleicht aber auch die Klischees in den Köpfen der Leute sind und wie man die dann wieder sozusagen brechen kann. Ja, hat mich irgendwie total interessiert, auch jetzt beim Lesen. Und ich finde, was du gerade gesagt hast, ich habe mich immer total gefreut, weil ich das Gefühl habe, dass es super gut funktioniert, dass ist auch wie so eine Brücke ist oder sozusagen jetzt für weiße Menschen, die noch nie in Kamerun waren, ne, sozusagen ein Stück weit ja auch total gut mitgehen können und sie aber dann sagt, ah ja, das ist jetzt so mein Allmann-Anteil, der sich hier gerade freut. und das fand ich super gut gemacht, weil ich dachte so, ja genau, so ist es. Ne? So, wir haben ja diese verschiedenen Identitäten und Anteile und Perspektiven. Und eine andere Sache, die ich gerade dachte, ist, dass man ja tatsächlich auch in dem Buch, und das ist mir auch total wichtig, aber darüber wird dann seltener gesprochen, glaube ich, natürlich auch so eine Erfahrung von Mutterschaft oder so in unseren beiden Büchern mitverhandelt wird. Und dass ja dann wieder was total Verbindendes ist, dass man sich darüber trifft und ja, das eben eine sehr kollektive weibliche Erfahrung ist, ne, von irgendwie Kinder verlieren oder Kinder aufziehen, so.
Ja.
Also es ist halt immer
auch dieses, also was ich da auch, also jetzt so an den Parallelen mit dieser Uroma, ja, auch bei dir so interessant fand, also dieses über Generationen Sachen weitergeben, ohne sie weiterzugeben, teilweise und so. Und also du hast es ja ausgeschrieben. Also ich fand das mit dieser Statue als Symbol total spannend, weil ich so ein bisschen versucht hatte, bei mir steht ja auch dieses Lied, steht da auch symbolisch halt für was, weil ja am Ende sogar Jürgen dieses Lied für Issa singt und ohne wirklich zu wissen, was es heißt und was es bedeutet. Genau, ich wollte es nicht zu pathetisch machen, deswegen singt Issa dem Neugeborenen am Ende dann nicht, weil ja sonst dachte ich so, okay, dann würde ich selbst wahrscheinlich einfach ins Buch kotzen vor lauter Schuldigkeit. Aber die Theatermacherin in mir wollte das eigentlich. Also normalerweise wäre das jetzt ein Theaterstück, würde so am Ende das Lied nochmal spielen, alles dunkel, Vorhang zu, Applaus, so, ja. Aber im Buch habe ich das jetzt so nicht gemacht. Und doch steht es ein bisschen dafür, weil das ja schon so Sachen sind, die immer weitergegeben werden. Und es für mich einfach ein Symbol oder ein Bild dafür gebraucht hat. Auf der einen Seite fühlt sich das an, als wäre das so ultra lange her und sehr weit weg. Ich glaube grundsätzlich, wenn wir über unsere Großeltern und deren Jugend sprechen, ist es ja schon komplett ein anderes Leben. Und ich merke auch, wie ich mir dann alles immer in Schwarz-Weiß vorstelle. So. Aber, und doch ist es ultra nah. Und doch ist es halt wie gefühlt ein Augenschlag her. Und auch dieses, naja, was davon gebe ich jetzt weiter? Und ich glaube, das ist ein bisschen der autobiografische Teil und auch ein Stück weit, was ich mir da als Heilung selbst erschrieben habe für mich selbst, ist, dass ich bin ja sehr jung Mutter geworden. Und das heißt, meine Tochter, die Arme, ist ja mit mir zusammengewachsen. Und während ich noch in so eine Identität für mich selbst erfahren habe, war sie halt schon dabei und hat die ja schon sehr, sehr krass mitgeprägt. Und doch gab es für mich keine feste Vorstellung von sowas wie, das möchte ich jetzt meiner Tochter geben, sondern das Ziel war, lass sie überleben, so lass die leben einfach. Ich 3 Mahlzeiten und das wäre schon, das ist so das Ziel. Und dann mit meinem zweiten Kind, meinem Sohn, schon ganz anders, weil ich schon viel mehr weiß, wer ich bin, viel mehr halt genommen habe, was ich gut finde und lassen konnte, was nicht gut ist. Und ich weiß noch, bei meiner Tochter habe ich zum Beispiel sehr viel über einen Kamm geschert. Also ob das jetzt die Sachen sind, die Issa ja zum Beispiel zu schätzen weiß, die Körperlichkeit, die Herzlichkeit, das nah aneinander existieren von verschiedenen Emotionen und wie tabufrei Emotionen auch erlaubt sind und einfach Teil des Lebens sind, aber auch so diese überschwängliche Freude und die jetzt, ob das Bamba ist, die aufspringt und sich einfach nur freut, Issa zu sehen oder alle sich so übertrieben freuen, jemanden zu sehen. Und da merke ich, dass es mir manchmal im Nachhinein ein bisschen leid tut und ich ein bisschen bereue, dass ich in meinem eigenen Kampf der Anpassung und der Assimilation zu einer weißen Mehrheitsgesellschaft in der Hoffnung, dass dadurch vielleicht der Rassismus weniger wird, auch viel von dieser Prägung aktiv versucht habe, aus mir rauszuschneiden. Also ja, mich viel schäme dafür, wenn ich lache oder wie ich lache oder so. Oder so ein herzliches auf Fremde, auf Menschen zugehen oder so, mir hart selbst abtrainiert habe teilweise. Und ja, und ich glaube, so eine künstliche Kälte Teil von meinem Prozess, meines Antirassismus-Prozesses war, zu denken, okay, die denken zum Beispiel schwarze Menschen, oh, die sind immer heiter und immer fröhlich und tanzen und singen die ganze Zeit und klatschen. Das ist zum Beispiel ein Klischee, was ich ganz krass im Hunsrück erlebt habe. Und da so extrem gegengesteuert habe und dieses überkompensiert habe hin zu einer eher trotzigen, sehr kalten, also möglichst emotionslosen Person, die halt so gar nicht meine Persönlichkeit ist, ja. Und das einfach sehr viel Energie gekostet hat, so das zu machen. Aber das ist ein Teil von mir, den meine Tochter leider einfach auch mit schon erlebt hat, weil das halt noch in diesem Prozess war. Und das waren Sachen, über die ich dann halt nachgedacht habe, weil was kann die denn dafür? Jetzt bin ich Jahre später schon in einer ganz anderen Phase. Wenn du sie jetzt fragst, wie war deine Mama, als du klein warst, und du meinen Sohn fragst, sind das wahrscheinlich sehr unterschiedliche Personen. Und alleine, als mir das klar wurde, dass auch im Schreiben in diesen Mutter-Tochter-generationsübergreifender Weitergabe und eigener, so, ich habe halt meinen eigenen Stress und muss irgendwie gerade mein eigenes Leben noch irgendwie hinkriegen. Und nebenbei gebe ich dir leider jetzt schon deine eigenen Traumata mit. Das ist schon crazy. Das
fand ich auch immer richtig schön, wenn man Issa quasi ihre, also wenn man Issa sieht, wie sie den anderen Urgroßmüttern, Müttern, also begegnet und man irgendwie so, oh, ich weiß jetzt auch was über deine Geschichte und irgendwie, obwohl ich irgendwie weiß, es gibt Differenzen zwischen irgendwie Mutter- und Tochtergeneration, dass man trotzdem auch irgendwie so eine Empathie gewonnen hat für die Figuren, wenn man gesehen hat, so, you've been through a lot, das ist irgendwie,
yeah. Man hat irgendwie versucht, Mutter zu sein. Ja, die Mutter hat es echt hart bis ans Ende. Wie bei der Therapie.
Ja, und ich meine Traumata, also ne, ich verstehe den Punkt total, aber ich glaube, alle haben ja irgendwie so ihre Traumata am Start wahrscheinlich. Und gerade wenn man Mutter wird, ist es ja so eine wahnsinnig tiefgreifende, verändernde Erfahrung und manchmal ja auch eine heilende Erfahrung auf eine Art, ohne das jetzt sozusagen auf die Kinder abschieben zu wollen, aber dass man sich nochmal anders findet und nochmal anders über sich nachdenkt und vielleicht auch, ja, also ich muss sagen, ne, selbst als jemand, die jetzt, weiß ich nicht, mit 30 Mutter geworden ist, ich glaube, ich hatte auch diese Erfahrung von, okay, krass, es hat mich einmal so von oben nach unten umgestülpt, sozusagen.
Ja, und stell dir mal vor, du wärst noch nicht mal fertig. Also so. Die Gehirn-Connections werden noch gebaut.
Ja. Genau, ich würde vielleicht eine abschließende. Ich habe das Gefühl, gerade läuft es eigentlich so richtig. Ich habe das Gefühl, eigentlich könnte es jetzt auch noch stundenlang weitergehen. Vielleicht als abschließende Frage, wie ihr euch den Diskurs wünscht. ausgehend davon. Also wir haben jetzt hier doch darüber gesprochen, okay, wir wissen nicht so viel über Kolonialgeschichte oder es wird nicht so viel unterrichtet oder wie der Blick auf euer Buch vielleicht auch ist.
Ich fand es total interessant mit dieser Gleichzeitigkeit, weil das ist natürlich einfach eine Wahrheit, der man auch so Rechnung tragen muss. Ne? Also es gibt, glaube ich, auf der einen Seite, ich wohne hier um die Ecke von der Audre-Lorde-Straße und es gibt so viele tolle Sachen, die passieren und wirklich, dass ich auch das Gefühl habe, okay, da wächst eine Generation ran mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und mit ganz vielen Fragen und ganz großen Ambitionen und eben aber auf der anderen Seite natürlich irgendwie einer Politik, da kann Mirjana als Politikerin vielleicht mehr dazu sagen, aber also wirklich einfach zu sehen, okay, das sind alles Kontinuitäten, das ist alles miteinander verbunden und wenn wir über Abschiebung sprechen oder über Migrationspolitik oder so, das ist einfach noch Teil dieser Geschichte, die unsere Gegenwart ist, so, und das da geht es gar nicht darum, vielleicht was über die Geschichte rauszufinden, sondern mehr über unsere Gegenwart und wie wir mit Menschen sind und wie wir uns verhalten.
Ja, ich habe so gemerkt, als Diskurs würde ich mir eigentlich genau das hier wünschen, solche Gespräche. Also ich meine jetzt, auf die Gefahr hin, mich mal wieder super unbeliebt zu machen, aber diese Gleichzeitigkeit führt halt dazu, dass es Leute gibt, die zum Beispiel meinen Roman lesen und komplett irgendwie aus Happy Land einmal rauskullern und jetzt sofort was machen wollen, aber während sie super motiviert was machen wollen, nicht drauf klarkommen, wie gut Deutsch ich kann, so, ja. Und da irgendwie in diesem, das ist halt auch die Lebensrealität, das merke ich wiederum von weißen Menschen, die durch jetzt 2020 und jetzt so langsam irgendwie merken, okay, da muss jetzt was passieren. Und gleichzeitig hast du dann halt zum Beispiel eine schwarze Gen Z-Diaspora, die teilweise den Wunsch, sich zu assimilieren, um anerkannt zu werden, komplett übersprungen hat und schon so irgendwie want to make an African nation, panafrikanistische Revolutionsbewegung so, und kommen gar nicht hinterher. Und dann hast du eine Politik, die gerade mal letztes Jahr irgendwie die Benin-Bronzen zurückgegeben hat, ohne sich bewusst zu sein, dass in den USA eine ganz andere Bewegung stattfindet, wie man zum Beispiel mit kolonialen Raubgütern umgehen müsste, die den Sklavenhandel befeuert haben. Also das heißt, die Familie Benin, wie war sie am Sklavenhandel beteiligt und all das. Also das heißt, es ist so schon extrem crazy, wenn du in diesem Diskurs so eine privilegierte Stellung hast wie ich, die halt in allen Bereichen irgendwie halb mit drin ist und zum Beispiel auch mitkriegt, was auf der politischen Ebene irgendwie funktioniert. Und ich glaube, dass es, also wenn ich mir jetzt was backen könnte, würde ich im Bundestag einen Sonderausschuss Kolonialismus machen und den tatsächlich voll machen mit ExpertInnen. Sowohl aus der Diaspora als auch forschende WissenschaftlerInnen vom Kontinent. Und aber es geht nicht, also leider geht es, finde ich, auch nicht ohne die US-amerikanischen Stimmen, weil US-Amerika einfach so sehr alle möglichen politischen Diskurse mitprägt. Und ich glaube, dass man das halt aufnehmen könnte. Und was ich mir davon verspreche, und leider sind wir in dem gesamten Diskurs nicht weit genug, um tatsächlich über diese Zwischentöne und Feinheiten zu sprechen, ist, dass ein intersektionaler Blick auf den Kolonialismus uns auch in dem Entnazifizierungsprozess weiterhilft, weil ja es eine Kontinuität gab und das eine das andere bedingt. Und es immer noch oft so ist, und seit dem 7. Oktober sehen wir ja wieder, wie schwierig es in Deutschland ist, über Antisemitismus zu sprechen, ohne in rassistische Sachen zu verfallen und ohne über Rassismus zu sprechen, ohne dann teilweise antisemitisch zu werden. Und der Kolonialismusbegriff muss, glaube ich, überhaupt mal definiert werden. Auch sieht man in diesem ganzen Diskurs um den 7. Oktober, wie da halt auch teilweise falsch, richtig, I don't know, mit dem Kolonialismusbegriff umgegangen wird. Und ich glaube, für den deutschen gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es wichtig, all diese Fäden zusammenzubringen. Und um da Sankofa und auch den Satz, der in Issa, glaube ich, zweimal vorkommt, dieses, du musst in die Vergangenheit schauen, um die Gegenwart zu verstehen. Und das ergänzt eigentlich nur, was Lene eben gesagt hat. Wir können keine Zukunft gestalten, ohne die Gegenwart zu verstehen. Und wir können die Gegenwart nicht verstehen, ohne in die Vergangenheit zu schauen. Und auch alleine uns selbst und unsere Arbeit. Und ich glaube, egal in welchem Bereich du da nämlich tätig bist, dich auch einordnen zu können in diesem Gesamtkomplex. Und dann bin ich halt auch davon überzeugt, dass eine Dekolonialisierung nur intersektional funktioniert. Also wenn wir über die kolonialen Verbrechen sprechen, wenn wir über sowas wie Restitution, Reparation, wie auch immer sprechen, geht es nicht ohne einen intersektionalen Blick darauf. Das heißt, zu schauen, dass wir nicht gleichzeitig neue Probleme schaffen und neue Opfer und neue Unterdrückte schaffen, wenn wir die queeren Menschen außer Acht lassen, wenn wir die Menschen mit Behinderungen außer Acht lassen, wenn wir zum Beispiel komplett außer Acht lassen, wie mit den ganzen Albinos auf dem Kontinent vor, im und nach dem Kolonialismus umgegangen wird, Frauen und so weiter und so weiter und so weiter. Und deswegen glaube ich, ist das Mindeste, was es bedarf, einen permanenten Sonderausschuss Kolonialismus. Aber wie soll das denn gehen, wenn nur zwei Sätze Kolonialismus im Koalitionsvertrag stehen? Und kein Arsch weiß, dass wir die UN-Dekade Menschen afrikanischer Abstammung haben. Und ja, sie wurde wieder verlängert, weil 10 Jahre lang niemand sich um irgendwas gekümmert hat. Mein Gott.
Ja, und was man vielleicht da sagen kann. Vielleicht wären wir dann alle glücklicher, Miriam. Na, was ich sagen wollte, diese Schulmaterialien, das ist ja auch was, was mich dann in Togo total erstaunt hat, aber was natürlich total auf der Hand liegt, ist, dass auch diese Materialien ja absurd eurozentristisch sind, weil die in Europa hergestellt werden. Also ne, sozusagen, dass Menschen in Togo lernen, die Geschichte Afrikas hat mit dem ersten Weißen begonnen, der sozusagen den togolesischen Boden betreten hat. Und das, ich glaube, das ist vielleicht auch eine Gleichzeitigkeit, der man Rechnung tragen muss, dass es ja immer ein Gespräch braucht zwischen den verschiedenen Kontinenten und Menschen und so, ne? Also wenn wir super dekolonisiert sind, aber trotzdem da weiter unsere komisches Narrativ exportieren, dann funktioniert es auch nicht so, ne? Ich glaube, man muss auch irgendwie einfach dieses Gespräch suchen oder so eine Form des Austauschs haben, was aber zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Stipendienprogramm anschaut, bei dem ich mitgemacht habe, ja immer daran scheitert, dass diese Visabestimmungen so sind, dass eben Menschen aus dem globalen Süden einfach nie in den globalen Norden reisen können. So, und das Programm irgendwann eingestampft wurde und jetzt einfach nur noch Menschen aus dem globalen Norden in den globalen Süden fahren. Aber das ist natürlich kein Austausch. Aber es gibt ja diese Idee, nur sie scheitern dann an der Realpolitik. Ja. So.
Ja, und ich glaube halt auch, also weil was nämlich dann zum Beispiel kommen könnte, wären halt Visaerleichterungen für ehemalige deutsche Kolonien, die auch uns hier einfach so hart benefiten würden. Und ich glaube, was es aber noch bedarf, und das ist dann wiederum jetzt so diese andere Seite der Medaille, die mir extrem viel Hoffnung gibt, sind halt gute Geschichten. Und ich glaube halt wirklich so Geschichten wie Weiße Flecken oder auch Issa, dass wir einfach mehr Geschichten mit einem anderen Blick auf die Sache brauchen. Denn wie heißt es so schön, wenn der Löwe seine Seite der Jagd nicht erzählt hat, werden wir nie wissen, wie die Jagd verlaufen ist und nur dem Jäger glauben können. Und das ist, glaube ich, echt ein, also das passt so sehr auf die Kolonialgeschichte als irgendwas anderes. Und dann, also ich glaube, die Kultur und die Kunst ist halt der Politik und dem gesamtgesellschaftlichen Diskurs ja viel weiter voraus. Und ich finde es zum Beispiel total krass, dass ich miterleben durfte, Black Panther 1 und 2, was das weltweit irgendwie für schwarze Menschen auch auf dem Kontinent tatsächlich bedeutet hat. Mal alleine diese mögliche Utopie sich vorzustellen. Also überhaupt, wir können uns alles Mögliche vorstellen, fliegende Autos, Beamen, Aliens, alles drum und dran. Und bis jetzt konnten wir uns nicht vorstellen, wie ein Afrika aussehen könnte ohne den Kolonialismus. Das mal sich irgendwie bewusst zu machen, dass es anscheinend erstmal diese Kreativität braucht. Und da sieht man halt die Afrofuturismusbewegung, die seit Jahren immer wieder das macht, dieses Empowernde überhaupt, den Wunsch zu haben, eine andere Geschichte zu erzählen. Und Ketten abwerfen ist das eine, aber Geschichten erzählen können ist nochmal, finde ich, next level so.
Ich finde, wenn wir
dahin kommen zu träumen.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Also Geschichten erzählen und träumen und sich Zukunftsversionen ausmalen und das zu wagen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Danke dir, Michelle. Und Lene, wir müssen unbedingt noch eine Lesung zusammen machen.
Ja, wir machen eine kleine Tour.
Ja, echt. Also wirklich, wirklich, wirklich.
Das war Vielseitig, der Literaturpodcast. Das Cover ist von Deborah Moldawski. Intro, Outro und Sounds von Thea Steimer. Host, Moderation, Schnitt und Produktion sind von mir, Michelle Schleimer. Gefördert wird der Podcast vom Fonds Soziokultur und dem Jugendstil Ideenfonds. Lasst gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify da, das hilft dem Podcast enorm. Folgt dem Podcast gerne auch auf Instagram unter vielseitig-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.